hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe Rote Liste Filmcast hier im Jahre 2019. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und wünsche euch ein erfolgreiches und gesundes Jahr natürlich. Man ist immer geneigt dazu, ein kleines Mysterium daraus zu machen, oh, um welchen Film geht es jetzt, ganz tolle Umschreibungen zu finden. Aber im Endeffekt habt ihr es ja eh alle gelesen. Es geht um den Film Falling Down. Und wer den Film Falling Down gesehen hat und ein bisschen auf, ich sag mal, Rockmusik steht, der kennt vielleicht auch das Video von Foo Fighters, Walk. Dieses Video ist eine 1:1 Hommage an diesen Film. Das erkennt man ab der ersten Sekunde. Michael Douglas, beziehungsweise anders, der Film wird ja auch schon sehr oft zitiert, in anderen Filmen, in Serien, natürlich traditionell. In den Simpsons sieht man Anspielungen an diesen Film Falling Down von 1993. War ein unglaublicher Erfolg damals auch mit Michael Douglas in der Hauptrolle, der eigentlich zu dieser Zeit überhaupt keine Rollen mehr spielen wollte. Er wollte ein bisschen sagen, okay, ich bin jetzt in der A-Liga angekommen oder in der AAA-Liga der Schauspielerriege. Ich schalte jetzt mal einen Gang zurück. Dann bekam er das Drehbuch in die Hände und dachte sich, wow, okay, diese Rolle, die muss ich spielen. Und das, obwohl Charaktere, Schauspieler wie beispielsweise Michael Keaton, Robin Williams, wie wäre dieser Film mit Robin Williams bitte geworden? Also das wäre eine ganz andere Art, denke ich, letzten Endes geworden. Wer war noch? Jack Nicholson, Mr. The Shining himself, hätte diese Rolle wahrscheinlich auch sehr geil spielen können. Alec Baldwin war im Gespräch oder zumindest hätte die Rolle spielen sollen. Warum letzten Endes von denen es keiner gemacht hat, ich weiß es nicht. Michael Douglas war dann schließlich der Typ, der gesagt hat, die Rolle von William Foster, Spitzname Defense, was dann auch das Kennzeichen seines Autos ist, die übernehme ich. Und er muss irgendwann später gesagt haben, dass das immer noch sein liebster oder seine beste Performance war, die er jemals in seinen Film abgeliefert hat. Und auch sein Vater Kirk Douglas hat dem Ganzen auch zugestimmt. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt war das seine Lieblingsrolle seines Sohnes. Also aus seiner Sicht natürlich. Michael Douglas spielt hier einen Mann, einen psychisch Gestörten. Das merkt man auch so im Verlauf des Filmes, wie er immer mehr im Breaking Bad-Stil immer böser wird oder immer mehr abrutscht. Am Anfang geht es noch los mit einem Überfall, mit einem Baseballschläger, den er sich selbst erst von jemand anderem, den er dann letzten Endes indirekt attackiert, dem er ihm abnimmt und irgendwann am Ende auch seine Kleidung, kein weißes Hemd, sondern komplett schwarz gekleidet, läuft er dann rum, fängt dann auch an Menschen zu töten. Insgesamt sterben 6 Leute in dem Film. Ja, ich habe mitgezählt, hurra Radigams. So langweilig muss einem bei einem Film mal sein, dass man die Toten mitzählt. Diesen Entwicklungsprozess, den sieht man in dem Film. Eigentlich ist er aber der Sideplot. Also er ist zwar unglaublich präsent, sodass er im Film die Hauptgeschichte erzählt, aber im Grunde, ich denke mal, als das Drehbuch geschrieben wurde, das übrigens von allen Hollywood-Studios abgelehnt wurde, bis sich Michael Douglas dann selbst dafür eingesetzt hat, das Drehbuch gibt eigentlich viel her, dass man den letzten Arbeitstag, den typischen letzten Arbeitstag eines Polizisten als Aufhänger nimmt und der dann eben diesen Verbrecher jagt. Aber Michael Douglas war einfach zu präsent damals und zu prominent, als dass man ihn als Sideplot irgendwie abgefrühstückt hätte oder als Nebenstrang der Haupthandlung und somit nimmt er von der ersten bis zur letzten Sekunde oder fast bis zur letzten Sekunde eigentlich die ganze Geschichte ein. Martin Prendergast, so heißt nämlich der Polizist oder zumindest der Charakter, der hier an seinem letzten Tag noch mit einem kleinen Fall beauftragt wird. Es geht einfach darum, hey, hier wurde ein koreanischer Lebensmittelmarkt überfallen. Schau da doch mal nach. Und dieser Prendergast, der kommt dann irgendwann dahinter, Moment, ich habe hier noch einen anderen Fall und hier höre ich noch was. Und was ist da eben reingekommen? Und die Umschreibung passt ja immer zum gleichen Täter. Ich glaube, das hängt alles zusammen. Und letzten Endes macht er denjenigen dann auch ausfindig und kommt auch dahinter, was er an diesem Tag vorhat. Nämlich dieser William Foster, gespielt von Michael Douglas eben, worum es denen geht. Der wurde ja vor einem Monat, hatte seinen Job schon verloren, wohnt immer noch bei seiner Mutter, obwohl er schon Mitte, Ende der 30er dargestellt wird, zumindest in dem Film. Ich glaube, Michael Douglas war schon über 40 in dem Film, also da war jetzt nicht so der große Sprung. Der ist auf dem Weg zu seiner Tochter, die bei seiner Frau, bei seiner von ihm getrennten oder geschiedenen Frau lebt. Ich müsste jetzt lügen, ob sie getrennt nur sind oder bereits geschieden. Auf jeden Fall haben sie eine gemeinsame Tochter. Die Mutter sagt ihm auch mehrmals am Telefon, als er anruft und mit der Kleinen sprechen will, nein, komm nicht hierher, du darfst nicht hierher kommen. Ich rufe die Polizei, wenn du hierher kommst, du hast hier nichts mehr verloren. Du bist mir einfach zu gefährlich, um den Umgang mit unserer Tochter weiter zu halten. Aber Michael Douglas hört das gar nicht, beziehungsweise William Foster hört das alles gar nicht. Der ignoriert das, der sagt, ja, ja, alles klar, ich bin bereits hier, ich bin dann und dann bei euch. Und macht sich hier weiter auf den Weg, startet einen Amoklauf, der im Breaking Bad-Stil sich immer weiterentwickelt. Eben am Anfang weißes Hemd, ich glaube sogar eine braune, also typisches Büro-Outfit, braune Hose. Und so steht er am Anfang im Stau, wo er dann langsam aber sicher feststellt, Alter, alles um mich herum regt mich gerade tierisch auf. Und dann kommt eben diese irrationale Kurzschlusshandlung, dass er den Wagen einfach stehen lässt, aussteigt, ein paar Leute beschimpft und geht. Und als erstes geht er dann in einen koreanischen Laden und möchte dort irgendwas, ich glaube, zu trinken kaufen oder zu essen. Letzten Endes entscheidet er sich für eine Coke. Und er beschwert sich aber bei dem koreanischen Inhaber, was die Preise sollen. Der kommt hierher in ein völlig fremdes Land hier und meint hier irgendwelche völlig überzogenen Preise verlangen zu müssen. Und der Koreaner will ihn natürlich rausschmeißen, greift zu seinem Baseballschläger, der ihm dann abgenommen wird. Dann fängt Michael Douglas einfach mal an, diesen Laden zu verwüsten. Er schlägt ein paar Teile kurz und klein und fragt dann, ey, was kostet das hier? Der Koreaner nennt dann den Preis, viel zu teuer, und schlägt es kaputt. Geht zum nächsten hin. Was kostet das hier? Ja, so und so viel. Was, so und so viel? Zack, bumm, kaputt. Und irgendwann steht er dann vor der Coke und sagt, ja, was kostet das hier? Und müsst ihr jetzt lügen, der Koreaner sagt dann irgendwie, keine Ahnung, $1 oder 50 Cent oder irgendwie sowas. Eben aus der Angst heraus, weil er genau weiß, was sonst passiert. William Foster nimmt dann diese Dose und sagt, ja, okay, das ist ein fairer Preis. Das ist ein guter Preis. Den bezahle ich doch gerne. Und dann legt er ihm das Geld hin, nimmt die Coke, nimmt den Baseballschläger und zieht von dannen. Der Koreaner ruft natürlich die Polizei und die sagen dann, okay, Moment, er hat hier den Laden demoliert und dann hat er die Coke bezahlt. Was läuft denn bei dem falsch? Und so macht er sich dann, also William Foster macht sich dann auf den Weg zu seiner Tochter, und da wird er dann von irgendwelchen Latinos blöd angemacht, die er dann erstmal vertreibt, und die wollen dann, nachdem sie ihn irgendwo an der Telefonzelle stehen sehen, wollen sie ihn dann abballern. Er bleibt da relativ unbekümmert stehen, telefoniert ja zu dem Zeitpunkt, ich glaube ja sogar mit seiner Ex-Frau. Und die Kugeln verfehlen ihn, er dreht sich um wie in Pulp Fiction hier, Samuel L. Jackson und John Travolta stehen einfach nur da, er steht einfach nur da, blickt sich um, so, aha, okay, ihr habt hier geschossen, scheinbar nicht auf mich, denn ihr habt alles getroffen, nur nicht mich. Und diese Latino-Gang hat dann einen Autounfall, liegt da halb blutend aus dem Auto raus, er geht hin, sieht da eine offene Tasche mit irgendwelchen Waffen drin, schnappt sich die und marschiert dann einfach weiter. Dann sucht die Polizei bereits nach ihm. Er braucht ja neue Schuhe, seine sind kaputt, steht da in irgendeinem Militär-Survival-Ausstatter-Laden und der Besitzer deckt ihn dann, als die Polizei reinkommt und sagt, hey, haben Sie einen Mann gesehen, der so und so aussieht, bla bla bla. Dieser, merkt man relativ schnell, durchgeknallte Homophobe, er schmeißt ja zwei Schwule raus, homophobe Besitzer, sagt er, nee, nie gehört hier, nee, keine Ahnung, wer das sein soll, bla bla bla. Und dann fragt ihn Michael Douglas auch, hey, Digga, ist ja wohl eindeutig, dass die mich suchen, oder? Ja, ja, aber du bist einer von mir, also von meinen Jungs, du gehörst zu uns, kein Problem. Warte mal, komm mal mit in den Laden, ich zeig dir mal das richtig geile Zeug. Dann geht er mit ihm in so einen Nebenraum im Laden, in einen riesigen Nebenraum, der größer wirkt als der Laden selbst. Und da ist dann wirklich, also da sieht man dann, was für ein durchgeknallter Typ der eigentlich ist. Von der Nazi-Uniform bis zu leeren Giftgasdosen, wo man ja damit in den KZs, damit die Duschen praktisch gefüllt, versorgt, angestopselt hat, wie auch immer man diese Scheiße bezeichnen möchte. Und der steht dann auch da, hält diese Dose hoch. Ja, was meinst du, wie viele Menschen hat dieses Ding auf dem Gewissen? Wie viele Menschen sind doch dieses Ding gestorben? Und der redet auch immer so voll durchgeknallt. Und Michael Douglas merkt dann irgendwann, okay, also ich drehe zwar gerade durch, aber du bist mir immer noch eine Spur größeres Arschloch. Der Ladenbesitzer merkt dann auch, okay, irgendwie wird er doch nicht mit mir warm. Weißt du was, dich Wichser liefere ich jetzt aus. Und dann kommt es tatsächlich zu einer ganz komischen Szene, wo man fast schon eine gewisse krankhafte Homoerotik vom Ladenbesitzer ausgehend spürt, wo man dann schon diesen, also jeder Hobbypsychologe, es gibt ja, wie heißt dieser andere Podcast? Die beschäftigen sich nämlich auf psychologische Art und Weise mit Filmen, ist ein deutscher Podcast auch. Ich mache mal die App so nebenbei auf. Also das müsste eigentlich ein gefundenes Fressen für die beiden sein. Sie ist ja tatsächlich ausgebildete Psychologin, ihr Partner, Freund, was auch immer das genau für eine Konstellation ist. Ich habe noch nicht viele Folgen gehört, fand sie aber sehr interessant. Ist einfach nur ein Film-Nerd. Ich glaube, die beiden sind aber tatsächlich liiert. Gucken wir mal kurz. Brainflix. Ja, Brainflix, der Podcast über, wie nennt er sich? Über die Psychologie oder keine Ahnung was. Also kleine Empfehlung, weil die das tatsächlich versuchen, meistens auf die psychologische Art auch auszulesen, wie dieser Charakter tickt, was er gerade, was er für eine Art Mensch ist, wie er wohl so geworden ist zu dem, was er ist. Also ich glaube, Falling Down, da hätten die beiden auch eine richtige Freude daran, hier zu erklären, wer ist dieser William Foster, was treibt ihn an, wie wurde er so, wie er letzten Endes geworden ist, der dann, ja, den Besitzer eines Militärladens dann letzten Endes auch, aber eigentlich schon fast aus Notwehr heraus umbringt. Aber ich glaube nicht, dass er da wirklich ein großes Problem damit hat, weil der tatsächlich auch in seinen Augen ein Stück menschlicher Abfall ist. So arbeitet er sich halt weiter. Die Waffen, er levelt sich auf. Ne? Am Anfang hier mit dem Baseballschläger, dann unterlassene Hilfeleistung mit diesen Latinos, dann der erste Mord im Endeffekt, wo er ja sich eigentlich nur verteidigt, dann greift er zu einer Panzerfaust, die er sich erst von irgendwelchen Teenagern auf dem Fahrrad erklären lassen muss, die davon mehr Ahnung haben als er selbst. Denn er ist der festen Überzeugung, diese Straßensperre, die hier mich den ganzen Tag schon nervt, wo ich jetzt wieder dastehe, die wurde doch nur gebaut, damit irgendwelche Budgets eingehalten werden. Und die ist absolut unnötig. Und er nötigt dann einen der Mitarbeiter von dieser Baustelle eben auch unter Waffengewalt zu gestehen, dass diese Baustelle absolut unnötig ist. Der sagt dann natürlich auch, ja, das Ding ist unnötig. Und er sprengt das Teil dann mit einer Panzerfaust weg. Also es ist so surreal und es ist aber trotzdem so witzig. Und er ist auch selbst im Endeffekt überfordert mit der Art und Weise, was er da gerade angestellt hat. Aber trotzdem findet er es irgendwie geil. Ich denke, ich wäre genauso. Ey, ganz ehrlich. Und oh mein Gott, ich habe eine wichtige Szene noch vergessen, wo er dann zwischen der unterlassenen Hilfeleistung und dem Militärladen, da kommt ja eigentlich die bekannteste Szene aus dem Film vor, nämlich als er in den. Wie heißt dieser Laden? So ein Fastfood-Restaurant. Whammies? Ich weiß es jetzt nicht genau. Da marschiert er auf jeden Fall ein und möchte noch Frühstück bestellen. Und er ist irgendwie 3 Minuten drüber. Und wenn man die Wartezeit bedenkt, wo er anstehen musste und bis er dann drankommt, dann war er eigentlich nicht so wirklich drüber. Oder war nur 2 Minuten drüber. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt es dann, ja, sorry, Frühstück ist jetzt aus. Frühstück gibt es keins mehr. Und er sagt halt, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Vor 2 Minuten habt ihr da hinten noch die Eier gebraten und jetzt heißt es ist unmöglich, Eier zu braten. Was ist eigentlich bei euch kaputt? Bin ich jetzt der Verrückte oder seid ihr die Verrückten? Und dann zieht er halt die Knarre und ballert in die Luft, wird bedient von Sheila. Sheila heißt sie, glaube ich. Ja, er nennt ihren Namen, glaube ich, sogar ein paar Mal. Die übrigens Michelle Pfeiffers jüngere Schwester ist und die war auch schon im Playboy zu sehen, 2002. Also wer noch Bock hat hier. Etwas, hier läuft gerade ein Dackel an mir vorbei. Verrückte Welt. Ja, ich bin übrigens gerade in der freien Natur unterwegs. Hört man nicht. Geiler Filter, oder? Ja, ich sitze im Auto, okay. Naja, okay. Ich sitze im Auto, aber nicht im Stau. Also keine Angst, es endet nicht so wie hier der Film Falling Down. Sheila und dann kommt irgendwann der Geschäftsführer hinzu und er ballert dann in die Luft und sagt, kann ich jetzt bitte mein verficktes Frühstück haben? Und versucht dann auch die Leute auf seine Seite zu bringen und sagen, hey, keine Angst hier, Leute, ich habe nichts gegen euch, aber findet ihr nicht auch, dass hier irgendwas grundsätzlich falsch läuft, dass wir uns von einer Fastfood-Kette diktieren lassen, wann wir was zu essen haben und bla bla bla. Ich merke gerade, ich habe Hunger. Und es ist noch vor 11 Uhr. Ich versuche es einfach mal. Später bei einem Fastfood-Laden meiner Wahl, ohne jetzt ins Detail zu gehen, am besten mit einem Internetanschluss und einer Steckdose, damit ich das Ganze hier schneiden kann. Ja, jetzt wisst ihr, mehr als notwendig. Bekommt dann sein Frühstück natürlich auch serviert. Das war dann auch so ein Fall, der dann hier, der zeigt einfach, wie er sich auflevelt, wie er aber immer wütender und böser wird. Also, wie schon gesagt, er geht unbewaffnet irgendwo rein, bewaffnet sich dann mit einem Baseballschläger, holt sich dann, nachdem er mit dem Baseballschläger auch zugeschlagen hat, irgendwo Waffen von welche, die ihn auch angegriffen hätten. Er wurde ja immer angegriffen. Er ist ja immer derjenige, der sich verteidigt hat, obwohl er es provoziert hat. Also Bei dem Koreaner hat er den Koreaner angegriffen, verbal zumindest, und beleidigt. Der zog dann den Baseballschläger. Er nimmt ihn den Baseballschläger ab, geht dann weiter, wird dann von zwei Latinos angegriffen, gegen die er sich mit dem Baseballschläger dann verteidigt. Die kommen dann später und wollen auf ihn schießen, bauen dann einen Unfall. Er nimmt ihnen die Waffen ab, geht dann weiter in einen einen Militärladen, wo er dann angegriffen wird von dem Inhaber, den er dann erschießt. Also er geht immer einen Schritt weiter. Er nimmt zuerst billigend in Kauf, dass jemand verletzt wird, dann nimmt er billigend in Kauf, dass die Warnschüsse habe ich jetzt wieder vergessen, aber er greift dann das erste Mal zur Waffe, schießt aber nur in die Luft. Dann schießt er auf einen Menschen und so wird er halt immer böser und kämpft sich praktisch, als Videospiel wäre das Ding der Wahnsinn, und kämpft sich dann seinen Weg zu seiner Tochter durch. Und die Mutter aber immer wieder vorgewarnt auch, okay, der kommt jetzt, und sie verlässt das Haus, bevor er ankommt. Die Polizei, der Polizeichef übrigens ja auch irgendwie überhaupt nicht interessiert an dem Fall, lässt hier seinen Polizisten einfach machen und versucht nicht mal nur so halbherzig eigentlich, ihn davon zu überreden, jetzt nicht vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, sagt es dann selber, ja, die Vorschriften verlangen einfach, dass ich dich versuche zu überreden, aber mit dir bin ich ehrlich gesagt nie so richtig warm geworden. Das Gespräch führe ich nur, damit ich es auch geführt habe, und jetzt interpretiere mal nicht so viel rein in deine Fälle. Ja, dann kommt eben William, ich muss immer überlegen, wie er heißt, Defense, wäre wahrscheinlich leichter zu merken. William Foster kommt dann nach Hause, keiner mehr da. Er guckt dann ein paar alte Videokassetten, die bei seiner Frau quasi gelagert sind, von der Hochzeit, von der Geburt des Kindes. Auch da merkt man schon, warum die Frau ihn verlassen hat, ne? Weil man hört dann auf den Videos, ja, jetzt lach doch endlich, Kind, jetzt lach. Wir filmen jetzt so lange, bis das Kind lacht. Das ist eine schöne Szene und das ist ein schöner Moment für sie. Und wir filmen jetzt, bis sie lacht. Na, ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ja, das ist toll. Also du merkst schon, der ist richtig durchgeknallt. Der hat schon von Anfang an einen Bäcker weg. Er verheimlicht ja auch seiner Mutter, dass er vor 4 Wochen seinen Job verloren hat und geht immer noch in die Arbeit. Also das ist ein ganz ein komischer Typ, der einfach seine eigene Realität, seine eigene Existenz um sich herum aufbaut. Die Tatsache, die Wahrheit, das, was eigentlich ihm aus den Händen geglitten ist, nicht akzeptiert. Hätte also alles in der Hand oder alles mitgegeben, von Gott gegebene, um US-Präsident zu werden. Und irgendwie, jetzt wo ich den Vergleich ziehe, kommt er mir tatsächlich auch ein bisschen Trump-mäßig vor. Oh Gott, Michael Douglas, es tut mir leid, dass ich diesen Vergleich jetzt gezogen habe. In einem der Videos sieht er dann, dass seine Frau mit der Tochter ja auch so einen gewissen Happy Place hatte. Das ist nämlich gar nicht weit weg von ihrem Haus, nämlich das ist so ein Pier mit einem Verkaufsstand, wo man dann ein paar Meter zum Meer rausgehen kann. Möwen im Hintergrund und frische Seeluft, Salzluft, bla bla bla. Was verstricke ich mich jetzt hier in irgendwelche Details? Ihr wisst, was gemeint ist. Natürlich, das ist das Einzige, wo ich sage, wie dumm, Mädel, bist du eigentlich? Wenn das dein Happy Place ist, wenn das dein Rückzugsort ist und der nur ungefähr Luftlinie, keine Ahnung, 200 Meter von deinem Haus weg ist, wo ist wohl der letzte Platz, wo ich mich vor einem vermeintlichen Attentäter verstecken würde? Weil mittlerweile hat sie auch durch die Polizei erfahren, hey, dein Mann dreht gerade voll am Rad, versuch mal besser, ihm aus dem Weg zu gehen. Wo würde ich mich als letztes verstecken? Genau da, wo er mich als erstes vermuten würde. Er selber kommt aber erst darauf, als er sich die alten Videos ansieht, guckt dann aus dem Fenster, denkt sich, oh Moment, da vorne ist ja der Pier, da laufe ich jetzt mal hin. Und dann läuft er auch dahin, aber der Polizist Prendergast weiß natürlich dann auch, wo hier the place to be ist, und marschiert dann auch dorthin. Dort kommt es dann zum quasi Showdown. Der Polizist schafft es, nachdem William Foster bereits jemanden angeschossen hat. Also da flüchten ja alle, außer eben die Ex-Frau und die Tochter, die müssen hier bleiben. Der Polizist selber stellt sich dann irgendwie so am Rande hin und isst da ganz gemütlich seine Pommes so als Unparteilicher und mischt sich dann irgendwie ins Gespräch der Familie mit ein, weil Michael Douglas weiß ja nicht, dass er ein Polizist ist. Ich glaube aber, die Ex-Frau weiß es schon oder wird zumindest darauf hingewiesen, hey, keine Panik, ich bin hier, um dir zu helfen. Und er versucht eben, Mutter und Kind vom Vater zu trennen, was ihm letzten Endes dann auch gelingt. Ich spoilere übrigens, also die Filme sind alt genug, ihr müsst dann irgendwann mal auf Stopp drücken und euch den Film zuerst ansehen, sorry, aber ich spoilere hier jetzt, ich erzähle die Geschichte einfach zu Ende, denn es ist ja auch in diesem Fall, ja, keine Ahnung, es ist bei mir immer stimmungsabhängig, ob ich den Film zu Ende erzähle oder nicht. In diesem Fall will ich es jetzt einfach, weil ich den Film auch geil finde und ihn einfach bis zu Ende erzählen will. Also, wenn ihr jetzt nicht mehr wissen wollt, wie der Film ausgeht, drückt mal auf Stopp. Bis hierhin, glaube ich, ist ja keine große Überraschung passiert. Also, er trennt die beiden dann voneinander, gibt ihnen die Möglichkeit zu fliehen, nachdem er sich dann auch bewaffneterweise hier als Polizist geoutet hat, William Foster gegenüber, könnte man sagen, hat ihn ja auch entwaffnet. Und William Foster steht dann hier an diesem Happy Place, den er für sich ja auch als eine Art Happy Place sieht, weil seine Frau war da glücklich, seine Tochter scheint hier glücklich gewesen zu sein. Also muss er auch hier glücklich sein. Hier hat er seine Ruhe. Jetzt sind sie praktisch im großen Showdown 1 gegen 1. Und der Polizist sagt: Hey, scheinbar hast du noch eine Waffe, zumindest sagst du mir, du hättest noch eine Waffe. Lass sie einfach stecken, nimm deine Strafe hin, akzeptiere, dass dieser Tag jetzt nicht unbedingt der beste in deinem Leben war und komm mit, sitz deine Strafe ab, geh vor Gericht und lass mich an meinem letzten Arbeitstag jetzt nichts tun, was ich nicht tun möchte. Und Michael Douglas sagt aber, ja, also im Endeffekt. Ja, schüttet er ihm nochmal sein Herz aus, sagt ihm, warum er jetzt so gehandelt hat oder wie er die Dinge wahrgenommen hat und greift dann praktisch in seine Jackentasche, glaube ich, war es, um hier diese Waffe rauszuziehen und wer zuerst schießt, gewinnt halt einfach, ne? Und natürlich ist der Polizist schneller, er muss schießen, weil einfach Gefahr im Verzug ist. Und als Michael Douglas dann die Waffe rauszieht, sieht man, dass es eine Wasserpistole ist. Und Michael Douglas fällt rückwärts über diese Reling, über diese Absperrung ins Meer, stirbt dann praktisch, ist dann tot. Somit wurde dieser Suicide by Cops, wie man so eine Situation ja auch nennt, man provoziert eine Situation, wo der Polizist gezwungen ist, abzudrücken. Das weiß man, das will man. Man stellt ja keine Gefahr für ihn dar mit einer Wasserpistole, aber man tut so, als hätte man wirklich eine Gefahr für ihn. Und das Ganze nennt sich Suicide by Cops. Schlimm genug, dass es dafür überhaupt einen Ausdruck gibt, aber es gibt diesen Ausdruck und somit endet diese Geschichte dann einfach auch. Und dieser Polizeichef, der hier noch zu seinem Mitarbeiter Prendergast am letzten Arbeitstag hier irgendwie gesagt hat, ja, eigentlich rede ich jetzt nur mit dir, weil es die Vorschriften verlangt, der steht dann natürlich vor der Presse, stellt sich als das große Tier hin, das hier die besten Mitarbeiter der LAPD um sich hat. Und natürlich ist er froh, dass er diese tollen Mitarbeiter hat und auch eben Prendergast, der hier eine hervorragende und ausgezeichnete Arbeit hier geliefert hat. Und Prendergast geht an ihm vorbei vor laufenden Kameras und sagt dann einfach: Lecken Sie mich am Arsch, Captain. Und somit endet der Film dann auch. Also, wenn ihr diesen Film nicht gesehen haben solltet, auch wenn ihr jetzt die ganze Geschichte gehört habt und gehört haben solltet, schaut ihn euch an. Denn dieser Film ist, ich werde in dieser Staffel, nenne ich sie jetzt mal, also ich werde dieses Jahr auch Filme haben, die ich nicht empfehlen kann. Also, es ist nicht so, dass ich nur Filme bringe, wo ich sage, ey, den müsst ihr ansehen, weil ich fand ihn geil. Nein, ich habe mir auch Filme angesehen, die nicht geil sind. Gehört halt auch zu dem Job. Und Falling Down gehört aber auf jeden Fall in jedes, ich sag mal, fundierte Grundwissen mit rein. Er ist super gut geschrieben, er ist super gut umgesetzt auch. Also nur ganz viel Liebe für diesen Film, für Michael Douglas, für die ganze Handlung. Und dafür, dass er ja schon 26 Jahre alt ist, somit auch alt genug, um hier Erwähnung zu finden, da kann man eigentlich sagen, ja, den kann man sich heute immer noch ansehen und er wirkt nicht befremdlich, er wirkt nicht peinlich. Der darf auf jeden Fall in der großen Filmsammlung bleiben. Wer streamt.es, das ist natürlich die Internetseite, wo man nachgucken kann. Ich werde von denen nicht gesponsert, keine Panik. Da fließen keine Gelder, warum ich die erwähne. Das ist einfach nur ein Servicebeitrag. Wer streamt.es, da kann man dann Filmtitel eingeben und dann sieht man sofort, welche Plattform den gerade zur Verfügung hat. Ja, das war's mit der ersten Folge von 2019. Es werden einige Folgen. Ich habe viele Filme geguckt und die habe ich jetzt nicht geguckt, damit ich sie wieder irgendwo im Nirvana verschießen lasse. Also da kommt jetzt einiges auf euch zu dieses Jahr. Ich habe ja vor, alle 2 Wochen zu kommen. Also mit diesem Podcast. Nicht nur mit diesem Podcast. Hoffe ich mal, dass ich diese Taktung jetzt erstmal auch eine Zeit lang auch gut beibehalten kann. Ich plane ja noch ein Nebenformat, was tatsächlich von einer anderen Person abhängig ist. Wenn es soweit ist, werdet ihr es sehen. Da ist nämlich auch ein Unterschied zu vielen anderen Formaten, auch zu diesem hier. Ein ganz gewaltiger Unterschied, den macht nämlich die Person selbst aus. Aber das bekommt ihr dann alles mit, wenn es soweit sein sollte irgendwann. Jetzt erstmal viel Spaß mit Falling Down Und weil es immer heißt, erwähn das doch, dann das weiß ja keiner. Es gibt Supportmöglichkeiten. Ja, es gibt auch kostenlose Supportmöglichkeiten. Also zum einen gibt es meinen Blog makulatur.fail. Ich habe ja auch den Podcast Makulatur. Und hier läuft eigentlich dann alles zusammen. Mein Blog, meine Podcasts, bla bla bla. Da findet man verschiedene Supportmöglichkeiten. Zum Beispiel Amazon-Link, dass man darüber einkauft, dass dann Amazon ein bisschen was an mich abwirft. Es gibt natürlich auch Patreon, was auch patreon.com/makulatur ist, wo man sagt, hey, okay, ich finde das ganz cool, was du machst. Ich lebe jetzt nicht irgendwie in der Illusion, dass ich irgendwann von diesem Podcast leben kann, um Gottes Willen. Aber es kostet halt auch Geld, dieses Hobby zu betreiben. Und wenn da der ein oder andere, bisher ist es, ich sage es ganz offen, kein Mensch. Ich habe auch so gut wie nichts dran getan und bewerbe das Ding auch so gut wie nie. Aber wenn ihr sagt, hey, 2 Euro ist der Typ mir im Monat wert, dann landet letzten Endes, keine Ahnung, 1,18 Euro oder irgendwie sowas bei mir oder wahrscheinlich nur 93 Cent. Ich weiß es nicht, weil noch keiner was beisteuert. Aber wenn, dann wäre es doch cool, wenn ihr sagt, diese 2 Euro tun mir nicht weh, aber ihm tun es gut. Also viel Spaß damit, vielleicht wird es ja mehr und du kannst damit was anfangen. Dann wäre es schon mal geil, wenn ich irgendwann mal sagen kann, diesen Podcast betreibe ich auf Null. Ich muss nichts damit verdienen, aber die Kosten damit decken, das wäre ein absolut geiler Traum. Dann weiß ich, okay, egal was passiert, dieses Ding ist safe, kann ich weitermachen, ohne dass für mich private Kosten entstehen. Wäre halt so ein Wunschtraum, ne? Ich meine, ob es passiert oder nicht, ich werde den Podcast trotzdem weitermachen, denn wie mir Dominik Hammes ja einst sagte in einem persönlichen Gespräch, übrigens steht er immer noch für eine Folge aus. Wir haben mal ausgemacht, eine Folge zusammen zu machen. Er hat auch zugesagt, das war vor 2 Jahren. Ich habe ihn seitdem nicht mehr kontaktiert. Blöd. Aber wie sagte er einst, ich habe 8 Jahre lang einen Podcast gemacht, den kein Mensch angehört hat. Da ist es mir völlig egal, wie viele Zuhörer du hast. Und genau das ist die richtige Einstellung. Auch wenn man dann irgendwann erfolgreich ist, never forget where you're from. So, ich rechne auch nicht damit, dass ich hier irgendwann mal 80 Millionen Zuhörer habe. Aber ich freue mich über jeden, der mitmacht, über jeden, der auch mal Feedback gibt. Sei es über Twitter, @makulatur, sei es über hier Patreon oder andere Plattformen. Wieso hier Patreon? Das läuft ja gar nicht auf Patreon. Aber wie auch immer. Okay, also ich schwafle jetzt unnötig Quatsch, was eure Zeit stiehlt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Falling Down und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.